Am 19. Mai diesen Jahres veröffentlichte BBC eine Reportage über ein Dinosaurier-Massengrab, das in Alberta in Kanada gefunden wurde. Nun, die ungläubigen Wissenschaftler, die berichten und sagen Folgendes: Tausende von Dinosauriern wurden hier begraben, getötet in einem Augenblick an einem Tag der völligen Verwüstung. Nun, die Archäologen, die fanden Knochen von Pachyrhinosauren. Und zwar in allen Größen, also von Kleintieren bis zu alten Tieren. Und die große Frage, die sich den Wissenschaftlern stellte, allen Archäologen, den Paläontologen, sie war: Wie um alles in der Welt sind so viele Dinosaurier so plötzlich verstorben? Das war die Frage. Die Paläontologin Professor Emily Bamford, die sagte Folgendes: Wir glauben, dass es sich um eine Herde auf Wanderung handelte, die in ein katastrophales Ereignis verwickelt war, das, wenn nicht die ganze Herde, doch einen Großteil davon auslöschte. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass dieses katastrophale Ereignis eine Sturzflut war, eine unaufhaltsame Wasserflut, die auf die Herde zuschleuderte, Bäume entwurzelte und Felsbrocken verschob. Nun, die Ausgrabung am Pipestone Creek wird passenderweise als Fluss des Todes bezeichnet. Sie sagte, es ist, als wäre die Zerstörung in der Zeit eingefroren wie eine Welle im Stein. Nun, Frage: Könntest du dir vorstellen, um welches katastrophale Ereignis es sich hier handeln könnte? Ja, absolut. Und zwar um die Sintflut. Nun, wie gewaltig muss diese Sturmflut, von der diese Paläontologin schreibt, gewesen sein, dass sie eine gesamte Herde mit tausenden Dinosauriern, die Knochen findet man, plötzlich verschüttet und dass diese Dinosaurier unter dem großen Druck versteinert bleiben und versteinert eingeschlossen sind? Nun, es gab viele Katastrophen, aber wir haben seither keine Fossilien. Die Titanic, die ging unter. Viele Menschen waren an Bord. Es gibt keine Fossilien davon. Der Tsunami in 2004, wo 250.000 Menschen starben, zum Teil von Wasser erdrückt, erschlagen. Es gibt keine Fossilien. Offensichtlich muss hier etwas Gewaltiges geschehen sein, damit unter diesen großen Wassermassen, Schlammmassen, die ganze Herde verschüttet wird und als Dinosaurierknochen heute zu finden ist. Nun, es gibt Dinosaurierfossilien auf dem ganzen Kontinent. Alle Dinosaurierfossilien, die sind im Sedimentstein gefunden worden. Das spricht für eine plötzliche, katastrophale Ablagerung. Nun, man kann wirklich sagen, es gibt eine Flut von Beweisen über die Flut. Eine Flut von Beweisen über diesen Flut. Die Frage ist immer: Will man sie sehen? Nun, die Sintflut, die ist tatsächlich geschehen. Aber was ist die Hauptbotschaft von 1. Mose 6 bis 9? All diese Kapitel, die über die Sintflut sprechen. Nun, ist es einfach eine gute Nachtgeschichte, die jedes Kind kennen sollte? Vor einigen Wochen, da lud ich eine religiöse Frau zum Gottesdienst ein und erwähnte nebenher, dass am Sonntag, dass ich über 1. Mose predigte. Sie sagte mir, Sie müssen unbedingt ein Buch dazu lesen. Der Titel lautet An der Arche um 8. Nun, vielleicht kennt jemand von euch das Buch. Bei Amazon schaute ich mir die Beschreibung an und ich war entsetzt. Es geht dort in dem Buch um drei Pinguine, die ihr eigenes Abenteuer auf der Arche Noah erzählen. Und zwar an dem Tag, als es zu regnen begann, stolperten sie alle drei an der Arche vorbei und beschlossen mitzufahren, obwohl nur für zwei Platz auf der Arche war. Und auf der Reise philosophieren sie über Gott, ob es Gott wirklich gibt oder nicht, ob er sanftmütig ist oder furchteinflößend, ob er gerecht ist oder lieb ist, ob Gott wirklich auch alles sieht, auch diesen blinden Passagier, den Pinguin, der sich als Dritter an Bord geschmuggelt hat, obwohl es nicht erlaubt war, ob es irgendwelche Konsequenzen gäbe oder nicht, ob Noah gerne Käsekuchen isst und wenn ja, mit oder ohne Rosinen. Am Ende des Buches weiß keiner, ob es Gott wirklich gibt oder nicht. Selbst die Pinguine wissen es nicht. Die einzige Frage, die bleibt, ist, wie tolerant ist Gott eigentlich? Nun, die Dame, die war hellauf begeistert und meinte, das wäre ein passendes Buch für die Predigtserie. Nun, alle Rezensionen, die ich auf Amazon gelesen habe, die stimmten fast alle mit hinein. Sie waren mitreißend, begeisternd. Jemand schrieb: Zu Beginn der Geschichte habe ich geschmunzelt, dann aber schnell die Stirn gerunzelt. Am Ende war ich schließlich hellauf begeistert. Als ich das gelesen hatte, die Zusammenfassung des Buches, dachte ich, und ich hoffe, du stellst dir dieselbe Frage, ist das die Hauptbotschaft von 1. Mose 6 bis 9? Drei Pinguine, die in die Arche hineinstolpern und sich über Gott unterhalten. Nein. Was beabsichtigt Mose mit diesen Kapiteln, als er sie niederschreibt? Was beabsichtigt Gott, als er das Niederschreiben dieser Kapitel inspirierte, um sie für alle Ewigkeiten aufzubewahren? Nun, Gott wollte seinem Volk die Geschichte der Anfänge für immer schriftlich festhalten. Er wollte keine Gute-Nacht-Geschichte für die Kinder mit ins Bett geben. Gott wollte aufzeigen, was es bedeutet, an Gott zu glauben, aber auch, was es bedeutet, an Gott nicht zu glauben. Hebräer 13, Vers 7 sagt, du sollst den Glauben nachahmen. Und gewisserweise wollen wir das heute tun. Gott wollte mit diesen Kapiteln deutlich machen, dass es eine weltweite Sintflut gab. Sie war Wirklichkeit. Und Gott richtete die gesamte Menschheit. Sie war kein Mythos, sie war kein Gleichnis, sondern sie war bittere Wahrheit des Zornes Gottes über die Sünde des Menschen. Und Gott wollte mit diesen Kapiteln deutlich machen, dass dieses Ereignis, dessen Spuren wir immer noch sehen, nur ein Vorgeschmack ist von dem, was kommen wird. Die Sintflut wird sich wiederholen, aber nicht als Flut, als Wasserflut über die ganze Erde, sondern Gott wird ein vernichtendes Gericht bringen über alle Menschen. Und überall im Neuen Testament, wo die Flut erwähnt wird, wird das deutlich gemacht. Das ist eine der Anwendungen. Nun, die Hauptbotschaft von 1. Mose 6 bis 9 ist nicht drei Pinguine, die sich über Käsekuchen unterhalten, sondern Gott richtet und Gott rettet. Gott hält Wort. Gott richtet den Sünder und Gott rettet den, der an ihn glaubt. Die Sintflut ist eine Botschaft von Gericht, aber auch von Gnade. Und außer Jesus gibt es keinen Menschen auf dem ganzen Planeten, der die beiden Eigenschaften Gottes in so extremer Form an seinem eigenen Leben erfahren hat, wie Noah selbst. Nun, in der letzten Predigt sahen wir, dass Gottes Gericht durch Sünde verursacht wird. Sünde, deine Sünde, war auch alle andere Sünde, ist Ursache für Gottes Gericht. Gottes Gericht beginnt, wenn seine Langmut endet. Gott hatte fast 1500 Jahre gewartet. Und dann wartet Gott noch einmal 120 Jahre, während Noah predigt. Und dann wartet Gott noch einmal 7 Tage und dann geht's los. Wir haben gesehen, dass das Gericht unausweichlich ist. Niemand ist entkommen. Diese gewaltige Herde von Dinosauriern, oh, wie tragisch, ja? Die sind alle umgekommen. Die ganze Vegetation, die es gab, sie ist zu mehr oder weniger zu großen Holzkohlevorkommen verarbeitet worden. Die gesamte Tierwelt, alles, wir finden sie als Fossilien wieder. Beim Tanken darfst du dich immer dran erinnern, dass sie in Erdöl umgewandelt wurden. Ja, wir fahren mit den Spuren der Sintflut. Nun, geschweige denn von der ganzen Weltbevölkerung, die ausgelöscht wurde, in wenigen Tagen. Und ich sagte schon, es waren sehr wahrscheinlich mehrere Millionen, manche schätzen sogar auf Milliarden Menschen, die zur Zeit Noahs gelebt haben. Sie alle kamen um, aber nur Noah und seine Familie blieb übrig. Wir haben gesehen, dass Gottes Gericht schrecklich ist. Gott hat zwei Dinge gebraucht. Er hat die Fenster des Himmels und die Brunnen der Tiefe, das sind zwei Metaphern, geöffnet. Aber selbst die sintflutartigen Regenfälle, die reichten nicht aus, um die ganze Erde zu überschwemmen. Der Großteil, der kam von gewaltigen Wassermassen aus unterirdischen Reservoiren. Nun, jeder von euch kennt wahrscheinlich die Kreidefelsen von England. Hier seht ihr ein Bild. Das war die letzte Überfahrt von der Fähre, die wir vor einigen Jahren gemacht haben, nach England, nach Dover. Und dort sind diese bekannten Kreidefelsen zu sehen. Nun, Kreide entsteht, wenn Meeresorganismen, die ein Kalkskelett haben, sich ablagern. Das heißt Algen, Korallen, Seeigel, alles, was irgendwie so ein Kalkskelett hat. Und die meisten sagen, dass es über Millionen von Jahren geschehen ist, wenn Meeresorganismen sich auf den Grund ablagern. Und man vermutet, dass die Kreidefelsen Englands über Millionen von Jahren entstanden sind. Allerdings stoßen Wissenschaftler und Geologen auf ein Rätsel und können sich etwas nicht erklären. Und zwar die Kreideschichten, die sind viel zu sauber. Ja, hier ist ein Bild von den Seven Sisters, wahrscheinlich die wohl schönsten Kreidefelsen, wie man sagt, bei East Sussex in England. Und man kann sich nicht vorstellen, hätten sich diese Kalkablagerungen über mehrere Millionen Jahre abgelagert, nun, dann müsste man dort Sand finden, alle möglichen Verunreinigungen, alles Gestein, aber die ganzen Kalkschichten sind viel zu sauber dafür. Außerdem findet man in diesen Kalkschichten Vulkanstaub und Vulkanasche. Nun, wir sehen, die Sintflut würde das ganze Dilemma, das Geologen haben, lösen, wenn man daran glaubt. Nun, dasselbe trifft auf die Kreidefelsen auf Rügen zu. Wenn du das nächste Mal in Rügen bist, an der Ostsee, beim Königsstuhl vorbeischaust, dann erinnere dich an die Sintflut. Es ist das, was Gott hat geschaffen hat, was Gott durch die Sintflut hervorgebracht hat. Nun, die Kreidefelsen, ob nun von Dover oder von Sassnitz, sie bestätigen nicht nur die Sintflut, sondern sie geben noch einen weiteren Hinweis auf die Katastrophe, und zwar gewaltige Vulkanausbrüche gingen vor sich und förderten nebenher unter anderem viel Wasser zutage. Wir haben gesehen, die Sintflut hat regelrecht den ganzen Kontinenten zerrissen. Die Erdkruste ist aufgebrochen, gewaltige Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis. Gottes Gericht, wenn er es schickt, ist wirklich schrecklich. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, dass Gottes Gericht mit seiner Liebe vollkommen harmoniert. Nun, das können wir uns kaum vorstellen. Aus unserer Perspektive scheint es, als wäre da eine Spannung zwischen der Güte Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Liebe Gottes und der Langmut Gottes einerseits und andererseits seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit und seinem Zorn. Aber an dem Tag, als Gott hier die ganze Welt zerriss, da war Johannes 3, Vers 16 genauso zutreffend, dass Gott die Erde so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab. Gottes Eigenschaften liegen nicht im Streit miteinander. Sie sind in vollkommener Harmonie, auch wenn es für uns fast unmöglich ist, das zu begreifen und zu verstehen. Nun, heute kommen wir zu 1. Mose Kapitel 8 und ihr dürft gerne aufschlagen. Dieses Kapitel, es zeigt uns einmal mehr, dass Gott Wort hält. Und zwar Gott rettet den Gläubigen. Das letzte Kapitel, Kapitel 7, zeigte auf den Zorn Gottes, das Gericht Gottes. Dieses Kapitel zeigt uns die Fürsorge, die Gnade, die Rettung Gottes auf. Und ihr könnt euch entweder beim Mittagessen hier, beim Gemeinschaftsnachmittag oder beim Abendessen zu Hause, könnt ihr euch gerne über dieses Kapitel noch austauschen, was ihr über Gottes Wesen alles lernt und was das Kapitel alles aussagt, wofür in der Predigt gar keine Zeit mehr ist, alles zu erwähnen. Nun, ich möchte, dass wir heute in diesem Kapitel drei Merkmale des Glaubens am Vorbild von Noah erkennen und Noahs Glauben nachahmen. Und das erste Merkmal ist vertrauensvolles Warten. Kapitel 8, Vers 1 ist der Wendepunkt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Chiasmus der Sintflut. Vor einigen Wochen hattet ihr den im Wochenblatt. Und zwar, Mose hat auf besondere Art und Weise die ganze Sintflut niedergeschrieben. Und dieser Vers, die Verse davor und dieser sind der Mittelpunkt, das Herzstück, das Zentrum. Und zwar, alles Leben stirbt. Und Gott gedenkt an Noah und an alle Tiere in der Arche. Lasst uns Vers 1 bis 5 gemeinsam lesen. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen samt den Fenstern des Himmels. Und im Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder, am 17. Tag des 7. Monats. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Wie es Noah wohl ging. Einerseits war Noah gerettet, er war nicht ertrunken durch die Sintflut, aber andererseits war er auch noch nicht ganz angekommen in der neuen Welt. Er ist noch nicht vom Glauben zum Schauen gekommen, sondern er wandelt immer noch im Glauben. Nun, Noah, er befindet sich 5 Monate auf hoher See. Alle Berge der damaligen Welt sind um 15 Ellen mit Wasser bedeckt. Ja, ungefähr 7,5 bis 8 Meter. Nun, erstens, damit alle Menschen wirklich umkommen, aber zweitens, damit die Arche auch nirgends stecken bleibt. Die Arche, die hatte so einen Kiel, steckt ungefähr so 3 bis 6 Meter, je nach Schwere und Gewicht, im Wasser. Das heißt, sie sollte nirgends entlang scheuern. Nun, wir können davon ausgehen, dass die Berge vor der Sintflut wesentlich niedriger waren wie heute. Ja, würde man die Erde einebnen, das heißt alle Täler hoch und alle Berge runter ausgleichen, dann ist so viel Wasser auf diesem Globus da, dass das Wasser 2,7 Kilometer den ganzen Globus bedeckt. Nun, nach 5 Monaten verschließt Gott die Fenster des Himmels und die Quellen der Tiefe. Und er schickt einen Wind, der mitunter dafür sorgt, dass die Wasser langsam abfließen. In Vers 4 heißt es, die Arche lässt sich nieder auf den Bergen, im Hebräischen ein Plural, auf den Bergen Ararat. Und zwar am 17. des 7. Monats. Wahrscheinlich das vom Lebensalter von Noah. Nun, sicherlich stellen sich jetzt jedem von euch gewisse Fragen ein. Ja, man könnte die Frage stellen, warte mal, wie kam es, dass sich die Arche auf dem Gebirge Ararat niederließ und die Spitze vom Ararat, die ist 5137 Meter hoch, aber andere Berge sind viel höher. Ich meine, der Mount Everest, der liegt bei 8848, ist knapp 3.500 Meter höher. Der Kilimanjaro ist bei 5.900, haben die Berge doch aus dem Wasser geragt und herausgeschaut. Oder vielleicht stellt sich jemand die Frage, wie kann Wasser abfließen, wenn das ganze Wasser drumherum auf der Erde ist? Wohin fließt es ab in einem geschlossenen System? Ist nicht alles überschwemmt, oder? Vielleicht stellt sich jemand die Frage, wie kann sich die Arche auf dem Gebirge Ararat niederlassen und Noah sieht erst 2,5 Monate später die Spitzen der Berge? Nun, alles sind gute Fragen. Aber wisst ihr was? Die Schrift gibt uns eine Antwort. Und zwar in Psalm 104, Vers 6 bis 9. Nun, die Verse 1 bis 5, die sprechen in diesem Psalm von der Schöpfung. Aber die Verse 6 bis 9, die sprechen von der Sintflut. Vor allem Vers 9 ist eine Anspielung an den Bund Gottes mit Noah, dass die Wasserfluten die Erde nicht mehr bedecken würden. In Psalm 104 heißt es, mit der Flut decktest du sie, das heißt die Erde, wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Und jetzt achtet, was in Vers 8 und 9 steht. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Es ist unfassbar, was in der zweiten Hälfte der Sintflut geschieht. Nun, durch die katastrophalen Plattentektonik erheben sich die Berge. Und ihr seht hier eine Karte, die ihr wahrscheinlich aus eurer Schulzeit kennt, von dem Derke-Weltatlas. Ihr seht hier die Platten, die Erdplatten. Und es ist erstaunlich, dass die höchsten Berge in den Nähen, in der Nähe der Erdplatten sind. Das heißt, der Ozeanboden, der kühlt ab, die Dichte nimmt zu, der Boden, der sinkt ab, sodass das Wasser von den Kontinenten ins Meer hineinfließt. Das Abfließen der Wassermassen von dem Kontinent drückt den Meeresboden wieder in das Landesinnere, in den Kontinent hinein, sodass dort die Erde weiter hochgeht. Nun, es gibt sogar einige Hinweise, die man heute findet. Geologen von heute, die sagen, die Zeit, die Welt, die war immer schon so, wie sie war. Und die Erdplatten, die bewegen sich mit 2 bis 3 Zentimeter pro Jahr, maximal 15 auseinander. Und am 11. März 2011 war dieser große Tsunami, den wir auch unter Fukushima kennen, ja, vor gewissen Wahlen, wir erinnern uns, hatte viele Auswirkungen, die Beben hat man bisher gespürt. Aber was dort geschehen ist, war, dass die gemessene Plattenverschiebung, sie hat sich anstatt von 2 bis 3 Zentimeter pro Jahr, hat sie sich um 3 Kilometer verschoben. Und Geologen und Wissenschaftler, sie sagen, dieses Ereignis hat uns gezeigt, dass etwas plötzlich in Sekunden geschehen ist. Wir als Geowissenschaftler sind gewohnt, in Jahrmillionen zu denken. Nun, das ist, was sie gewohnt sind. Aber auf einmal geschieht etwas Katastrophales und alle Gesetzmäßigkeiten ändern sich. Und das ist, was hier geschehen ist. Nun, das Abfließen der Wassermassen von den Kontinenten drückt den Meeresboden nach unten und schiebt die Kontinente weiter zusammen, so dass die Berge emporragen. Insbesondere da, wo nicht sehr viel Platz ist, die Himalaya-Gebirge oberhalb von Indien. Und die Ozeanbecken, die werden immer tiefer. Der Marianengraben gehört wahrscheinlich zu dem tiefsten der Welt mit 11.034 Meter im Pazifik. Und hier die ganzen Kollisionen der tektonischen Platten schieben die Gebirgszüge weiter nach oben. Das heißt, der Mount Everest, der ist nach der Sintflut hochgeschoben worden. Der ist da erst entstanden. Klingt das absurd? Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Aber genau das ist geschehen. Und Psalm 104 beschreibt es sogar. Die Spuren in der Geologie, die sind deutlich. Die Frage ist nur, will man sie sehen? Das ist auch der Grund, dass man im Himalaya auf dem Mount Everest Meeresfossilien gefunden hat. Wie sollen die sonst da hochkommen? Nun, langsam dämmert und wir verstehen, wir können der Bibel wirklich vertrauen. Das, was man heute beobachtet, bestätigt sie. Wir verstehen jetzt auch, warum Noah erst nach 2,5 Monaten die anderen Bergspitzen sehen konnte. Vers 13, dann kommen wir gleich dazu, aber er deutet an, wahrscheinlich, dass Noah alles, was unterhalb der Arche war, nicht sehen konnte. Er konnte nur nach oben, also gleich und nach oben sehen. Vermutlich war das Fenster so gebaut, wir wissen es nicht, aber die Arche, die lässt sich auf dem Gebirge Ararat nieder. Der Kiel war 3 bis 6 Meter unter dem Meeresspiegel. Und langsam in diesen Monaten fließt das Wasser in die tiefen Gräben der Ozeane ab und drückt die Kontinentalplatten zusammen. Und jetzt steigen die Berge hoch. Sogar die von uns in Deutschland. Das ist ein Bild von der Zugspitze. Das Falten des Gesteins. Seht ihr da diese Gesteinsschichten, die gefaltet sind? Es ist unmöglich, wenn das Gestein hart ist. Aber hier, das Wasser ist abgeflossen. Und hier ist es möglich, dass diese Formationen sich bilden, dass diese Erdmassen gefalten werden, sich biegen, ohne zu brechen. Das Wasser ist schnell abgeflossen, hat Formationen hinterlassen wie den Grand Canyon, selbst für alle aus dem Süden. Das Donautal ist durch die abfließenden Wassermassen der Sintflut entstanden. Auch das Rheintal, das schöne Rheintal, ist durch das schnell abfließende Wasser entstanden und hat all diese Strukturen, diese gigantischen Täler hinterlassen. Nun, Geologen sagen, ja, durch Eruption und so weiter werden innerhalb von 1000 Jahren 0,5 Zentimeter Stein abgetragen und so weiter. Ja, das hat über Jahrmillionen gedauert, bis das entstanden ist und so weiter. Nein, das ist alles geschehen, als die Erde noch nass und feucht war und sehr schnell abgetragen wurde. Geologen kommen nicht damit zurecht, weil selbst wenn sie ihre Methoden von heute anwenden würden, dann wären all unsere Kontinente, würde man diese Proportion hochrechnen, ja, einen halben Zentimeter auf 1000 Jahre, dann wären in 14 Millionen Jahren die Kontinente alle schon in den Ozeanen verschwunden und abgetragen durch Erosion. Nun, die Frage ist, die sagen, die Erde ist seit Milliarden von Jahren, überraschenderweise, dass sie noch nicht abgetragen ist. Wir sehen, die Schrift, sie ist glaubwürdig. Sie sagt die Wahrheit. Warum sollte Gott lügen? Und Kapitel 8 beginnt mit den Worten, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere. Das ist ein Ausdruck, der im Alten Testament immer wieder vorkommt, in ganz bestimmten Momenten. Im nächsten Kapitel, darüber wird Erik predigen in 3 Wochen, glaube ich, da wird gesagt, dass Gott sagt, ich werde mich erinnern, wenn ich den Regenbogen sehe. In 1. Mose 19, ein paar Kapitel später, heißt es, Gott gedachte Abraham und rettete Lot. Noch ein paar Kapitel später heißt es, Gott gedachte an Rahel und sie wird schwanger. In 2. Mose heißt es, Gott gedachte des Bundes Abrahams und er schickte Mose, der Israel schlussendlich retten sollte. Richter 8, Gott gedachte Israels und schickte Richter. 1. Samuel 1,19, Gott gedachte an Hannah und sie wurde schwanger. Nun, dieser Ausdruck, Gott gedenkt, er bringt zum Ausdruck, dass Gott nun eingreift. Das heißt, die Routine des Alltags, dass sich nichts ändert, nichts passiert, führt manchmal zu dieser trügerischen Annahme, Gott ist passiv. Gott greift nicht ein. Gott wäre gleichgültig, was hier unten geschieht. Nein, nein, aber diese Redewendung ist, als würde Gott sagen, ich habe mir eine Erinnerung gemacht. Ich habe mir einen Knoten im Taschentuch gemacht. Aber weißt du, Gott braucht keine Erinnerungs-App, um etwas nicht zu vergessen. Gott gedachte bedeutet, dass Gott nun beginnt, sein Versprechen wahrzumachen, seinen Bund zu halten und dementsprechend handelt. Und dieser Ausdruck, Gott gedachte, ist eine große Ermutigung, an der Treue Gottes festzuhalten, insbesondere in Situationen, in denen es nicht so aussieht, als wäre Gott aktiv. Vielleicht steckst du in herausfordernden Situationen und du wünschst dir, dass diese Zeit bald vorbei ist. Vielleicht gehst du durch das Tal des Todesschatten und wünschst dir, dass du zumindest Licht am Ende des Tunnels sehen würdest und noch nicht mal das siehst du. Aber diese Worte, Gott gedachte, sind eine große Ermutigung, dass wir vertrauensvoll auf Gott warten. Vielleicht wünschst du dir einen Ehepartner. Du suchst nach Nähe, nach Freundschaft, eine innige Beziehung und du bist immer noch Single. Vielleicht wünschst du dir ein Kind und es klappt einfach nicht. Vielleicht steckst du in einer angespannten Beziehung mit jemandem. Es ist kein aktiver Streit und doch belastet es dich. Und du wünschst dir, dass diese Schwierigkeiten ein Ende nehmen. Vielleicht erscheint dir der Dienst gerade schwer. Vielleicht wirst du in der Schule gehänselt für den Glauben, dass du an die Bibel glaubst, dass du an Gott glaubst und du denkst, wie lange noch? Warte vertrauensvoll, bis Gott gedenkt, denn er ist treu. Vielleicht wartest du darauf, abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein und du denkst, für mich ist es besser, für meine Angehörigen ist es besser, aber der Herr lässt dich noch hier. Vielleicht ist es eine Krankheit, die dir zu schaffen macht und du wünschst dir, sie würde ein Ende nehmen. Nun, Gott braucht keinen Wecker. Er braucht keinen Kalender. Er braucht keine Erinnerungs-App, sondern er gedenkt und er greift ein, wenn sein Zeitplan gekommen ist. 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt Paulus, Gott ist treu. Nun, diese Eigenschaft sehen wir über und über, vor allem in diesen Kapiteln. Aber was bedeutet die Treue Gottes? Und eine Anwendung, die Paulus macht, ist, er sagt, er wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht werdest. Es ist die Treue Gottes, die uns ermutigt, Gott zu vertrauen. Nun, merke dir diesen Satz. Ein Glaube, der von Gottes Treue überwältigt ist, erwartet vertrauensvoll. Ein Glaube, der von Gottes Treue überwältigt ist, der wartet vertrauensvoll. Nun, manchmal nennt Gott eine Zeitdauer. Der Gemeinde von Smyrna sagt Gott, ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang, sei getreu bis in den Tod. Nun, sowas wünschen wir uns. Ja, wir wünschen uns eine Zeitspanne und zu wissen, okay, ich zähle die Tage. Manchmal nennt Gott keine Zeitdauer. Und Abraham hat nach 10 Jahren Warten die Dinge selbst in die Hand genommen und gedacht, okay, jetzt mach ich mal. Und Ismael wird geboren, beziehungsweise Sarah hat die Dinge in die Hand genommen. Manchmal nennt Gott keinen genauen Zeitplan. In 1. Petrus 1, Vers 6 sagt Petrus, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Nun, wie lang ist diese kurze Zeit? Ja, ist undefinierbar. Was auch immer es sein mag, wonach du dich sehnst, warte geduldig, bis Gott es in die Hand nimmt und nimm es nicht selbst in die Hand. Immer wieder stellen wir fest, wir haben es bei Abraham gesehen, wir haben es bei anderen gesehen. Wir sehen es immer wieder im Leben, wenn Gläubige nicht abwarten, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen, endet es nie gut. Vertraue Gottes Treue. Gottes Treue mag die Situation ändern und Gottes Treue mag die Situation vielleicht auch nicht ändern. Wie bei Paulus, der einen Dorn hatte. Aber Gottes Treue gibt in dem Fall die Kraft, sie zu durchleben und auszuhalten. Es ist Gottes Treue, die uns anspornt. Gottes Treue sichert dir zu, dass du nicht über dein Vermögen versucht wirst. Hebräer 10, Vers 23 sagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Warum? Weil Gott treu ist. Er hat die Verheißung gegeben. 1. Johannes 1, Vers 9, sichert dir die Vergebung Gottes zu. Warum? Das heißt nicht, Gott liebt dich so sehr. Das heißt nicht, Gott hat so viel Barmherzigkeit. Hat er. Aber es ist die Treue Gottes, die sagt, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. 2. Thessalonicher 3, 3 sagt, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren. Weißt du, warum du dein Glaubensleben bis ans Ende lebst, ohne Schiffbruch zu erleiden? Es liegt an der Treue Gottes und nicht an dir. 1. Thessalonicher 5, 24 sagt, treu ist der, der euch beruft. Er wird es tun. Ein Glaube, der von Gottes Treue überwältigt ist, erwartet vertrauensvoll. Nun, das ist das erste Merkmal des Glaubens. Das zweite Merkmal sehen wir gleich in den nächsten Versen, und zwar, das ist geduldiges Gehorchen. Noah ist gestrandet. Am 17. des 7. Monats setzt die Arche auf. Es mag wahrscheinlich gewaltig geruckelt haben, aber nun haben sie endlich festen Boden seit Monaten wieder unter den Füßen. Was denkt ihr, welche Frage geht jeden Tag in der Arche herum? Wann können wir endlich raus? Nun, es vergeht eine Woche, es vergehen zwei Wochen, es vergehen drei Wochen, es vergehen vier Wochen, es vergehen 2,5 Monate. Und nach 2,5 Monaten, nachdem sie aufgesetzt sind, sehen sie die Spitzen der Berge. Und Noah wartet und wartet und wartet. Vers 6 heißt es. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, nachdem sie die Spitzen sehen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte, und er sandte den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Nun, Noah ist neugierig. Können wir das nachvollziehen? Wann können wir endlich raus? Wie sieht es draußen aus? Sind die Wasser noch da? Haben sie sich verlaufen? Nun, er kann wahrscheinlich nicht sehen, was unterhalb der Arche ist, sondern nur, was waagerecht ist oder nach oben geht. Und er kann keine Drohne steigen lassen, um zu sehen, ob Wasser noch da ist. Aber er ist nicht aufgeschmissen, Noah, er ist nicht dumm, er nutzt die Technologie, die er kennt. Nämlich, es ist kein Zufall, dass er einen Raben dafür aussucht. Und sein Rabe ist die erste Drohne, die einen Erkundungsflug macht. Der Rabe ist ein kräftiger Vogel, er kann viel länger in der Luft bleiben wie eine Taube. Der Rabe ist ein Aasfresser, er kann sich überall niederlassen. Und das tut er. Und er fliegt hin und her, kommt gar nicht mehr zurück. Noah wartet, wartet, der Rabe kommt nicht mehr zurück. Offensichtlich kann der Rabe überleben. Gute Nachricht für Noah. Nun, Vers 8, danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Wir sehen, da ist immer ein Zweck, nämlich wozu schickt er es raus? Er will wissen, ist noch Wasser da? Wann können wir raus? Vers 9, aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück. Nun, eine Taube lässt sich nur auf reinem Untergrund nieder. Sie ist kein Aasfresser. Sie braucht reines Essen, reinen Untergrund. Und sie kommt zurück. Und dann, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Nun, Noah ist wirklich bemerkenswert. Geduldiges Gehorchen hat nichts mit Charakter zu tun. Vielleicht denkst du auch, vielleicht ist Noah so ein bisschen phlegmatisch, so ein gleichgültiger, passiver. Alles ist okay und er gibt sich mit allem zufrieden. Nein, ich glaube eher nicht. Noah war ein Schaffer. Noah war einer, der Hand angelegt hat. Und doch wartet er geduldig. Vers 10. Und er wartete noch weitere 7 Tage. Dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Nun, Noah, er nutzt alle technologischen Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, auch ohne Akku. Nun, die Arche, die ist schon monatelang gelandet. Wann kann er endlich raus? Er wartet. Er wartet auf Gottes Reden. Und diesmal kommt die Taube zurück und sie hat ein frisches Ölbaumblatt im Schnabel. Gute Nachrichten. Die Olivenbäume, sie blühen. Das Leben sprießt wieder. Es ist schon erstaunlich, dass seit dem Pariser Weltfriedensabkommen von 1949 die Taube mit einem Olivenzweig im Mund, im Schnabel, das Symbol für Frieden ist. Obwohl irgendwie die ganze Welt nicht wirklich an die Sintflut glaubt. Aber nun, nur ein Randkommentar. Nun, die Taube kommt zurück und Noah wartet, Vers 12 sagt, und nachdem er noch weitere 7 Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus, da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Und es geschah im 600. Jahr, am 1. Tag des 1. Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt. Nun, jemand würde das Dach nicht entfernen, wenn er befürchten würde, es fängt bald wieder an zu regnen. Nun, offensichtlich hat es nicht mehr geregnet. Und Noah macht das Dach weg und es verschlägt ihm den Atem. Der hebräische Text sagt, Noah entfernt das Dach, Noah schaut und siehe, das ist dasselbe Wort wie bei Adam, als er Eva sieht. Unfassbar, die Erde ist trocken. Wow. Bisher hatte er nur Vermutung durch den Raben, durch die Taube. Jetzt kann er es sehen. Alles ist trocken. Nun, was denkt ihr, was geht in der Arche vor? Sem, Ham und Japhet, die hatten wahrscheinlich gut Hand angelegt, ihm geholfen, das Dach zu entfernen. Und alle acht stehen nun auf dem Dach und sehen, die Erde ist trocken. Wahrscheinlich haben die drei Jungs gesagt, Papa, nun, wir wissen nicht, ob sie mit 100 Jahren noch Papa gesagt haben, wahrscheinlich schon, können wir raus? Nun, wir können versuchen, die Tür zu öffnen. Falls sie nicht aufgeht, können wir einfach ein paar andere Planken entfernen und wir gehen raus. Warum sollen wir warten? Die Erde ist trocken. Nun, ist es nicht so, dass es schwer ist, Gott zu vertrauen, wenn man nichts sieht? Wie Noah? Und manchmal ist es sogar noch schwerer, Gott zu vertrauen, wenn man was sieht und es nicht so läuft, wie man es erwartet hat. Und Noah sieht jetzt, die Erde ist trocken. Was sollte ihn abhalten, rauszugehen? Alles scheint dafür zu sprechen, dass man raus kann und Gott schweigt. Warum warten? Nun, Gott gibt uns keine Erklärung. Das Warten fühlt sich unerträglich an. Wir können es nachvollziehen. Wisst ihr, wie lange er wartet? Fast 2 Monate. Jeden Morgen, die Erde ist trocken, steht er auf und wartet. Nun, es ist gut möglich, dass seine Söhne ihn jeden Tag bedrängen. Sollen wir heute die Tür öffnen? Alles ist trocken. Wie lange sollen wir noch warten? Geben wir noch einen Tag? Vielleicht hat Gott vergessen, uns zu antworten. Oder vielleicht waren sie auch ein bisschen bissiger und sagten, vielleicht hat Gott schon geredet und du hast es nicht gehört. Du hattest dein Hörgerät ausgeschalten. Nun, wahrscheinlich gut möglich, dass Noah jeden Tag mit seinen Söhnen diskutieren musste und sagte, ich sehe, alles ist trocken, aber wir warten auf Gottes Befehl. Es war nicht einfach für ihn. Nun, ein Glaube, der von Gottes Weisheit überzeugt ist, der gehorcht geduldig. Er gehorcht nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern er gehorcht geduldig. Calvin bemerkt in seinem Kommentar sehr zutreffend, wie groß muss die Standhaftigkeit dieses Mannes gewesen sein, der nach der unglaublichen Erschöpfung eines ganzen Jahres, als die Sintflut aufgehört hatte und neues Leben hervorsprießte, ohne Gottes Befehl keinen Fuß aus seinem Grab gesetzt hat. Oh ja, sehr zutreffend. Das ist Glaube. Glaube bedeutet nicht, dass du deinen Verstand abschaltest. Glaube bedeutet nicht, dass du ins Leere springst, ohne zu wissen, was unten ist. Glaube ist nicht, dass du der Rationalität dem Rücken zukehrst. Nein, nein. Glaube ist, dass du von Gottes Weisheit mehr überzeugt bist, wie von deiner eigenen Weisheit. Und deswegen geduldig gehorchst. Nun, ganze 2 Monate wartet Noah. Und dann, Vers 14. Im 2. Monat, am 27. Tag des Monats, also fast 2 Monate, war die Erde ganz trocken gewesen. Da redete Gott zu Noah und sprach, geh aus der Arche. Du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. Und da hat Noah wahrscheinlich nicht lange gewartet. So ging Noah hinaus, samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. alle Tiere, alles Gewürm, alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Noah ist draußen. Endlich. Und nun folgt das dritte Element seines Glaubens. Was tut Noah, nachdem er draußen war? Nun, was hättest du getan, nachdem du so lange gewartet bist und du kommst raus? Lass uns Vers 20 lesen. Dort heißt es, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das heißt, er nahm von allem reinen Vieh, wahrscheinlich hatte er Rinder in der Arche, Schafe, Ziegen, Hirsche, Gazellen, Antilopen, selbst Giraffen gehören zu reinem Vieh. Und dann nimmt er von allen reinen Vögeln, Kranich, Tauben, Rebhuhn, Pfau, Wachtel, Sperling, Schwalbe und er opfert. Es ist dankbares Anbeten. Nun, wir haben bisher in 1. Mose schon gesehen, dass Kain und Abel geopfert haben. In 1. Mose 4 heißt es, und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain und Abel dem Herrn ein Opfer darbrachten. Wörtlich müsste man hier übersetzen, am Ende der Tage brachten sie ein Opfer dar. Und es sieht so aus, dass das offensichtlich hier so eine Zeremonie ist. Das heißt, die Tage sind erfüllt, sie bringen ein Opfer dar, Kain und Abel. Es war ein Opfer, das regelmäßig praktiziert wurde. Vielleicht war es irgendwie eine jährliche Erinnerung, dass Gott in Eden für eine Bedeckung gesorgt hat. Dann sehen wir, dass sie bei dem Sohn von Seth, nämlich bei Enosch, da wird gesagt, man fing an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja, man hat vorher schon den Herrn angerufen. Wahrscheinlich ist es ein kollektiver Gottesdienst, wo alle Gläubigen oder viele sich versammeln und gemeinsam nun den Herrn anbeten, nicht alleine mehr. Und nun sehen wir, dass Noah das fortsetzt. Hier lesen wir das allererste Mal überhaupt, dass ein Altar gebaut wird. Sicherlich hatte Noah es nicht von ungefähr. Und Noah bringt ein Brandopfer dar. Er betet Gott an. Nun, wir können uns vorstellen, wahrscheinlich hat Noah Erntedank gefeiert an diesem Tag. Nun, er hatte keine neue Ernte, aber wofür hat er sicherlich gedankt? Dass ich endlich draußen bin. Noah hat gelobt, Gott angebetet für die Rettung. Aber gleichzeitig war diese neue Welt eine ungewisse Welt. Alles war anders. Die Welt, wie er sie bisher kannte, ist untergegangen. Nun, wie würde das Leben aussehen in dieser neuen Welt? Und Noah, er beginnt diese neue Welt, indem er Gott als Schöpfer und Richter Anerkennung gibt. Nun, merke, Glaube, der von Gottes Herrlichkeit begeistert ist, der betet dankbar an. Wer betet an? Ein Glaube, der von Gottes Herrlichkeit begeistert ist. Und dieses Merkmal sehen wir an Noahs Glauben und dieses Merkmal wollen wir nachahmen. Unsere Anbetung, sie gründet sich in Gottes Wesen, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Nun, Noah tut das, was der Lernvers für diese Woche war. Erinnert ihr euch, alle, die ihn gelernt haben, alle, die mit euren Kindern ihn gelernt haben? Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. So, jetzt habt ihr ihn schon gelernt für nachher. Ne? Noah, er bringt ein Brandopfer dar zur Anbetung Gottes. Es war kein Sündopfer, es war kein Schuldopfer. Wir sehen im Alten Testament, viele haben geopfert. Samuel, David, Elia, selbst Naaman aus Syrien und Hiob für seine Kinder. Alle bringen Brandopfer dar. Ein Brandopfer wurde vollständig verbrannt und bringt zum Ausdruck, dass man sich ganz Gott hingibt. Ein Brandopfer beinhaltet beides. Es war eine äußerliche Handlung, das heißt, man hat schlussendlich ein Tier geopfert. Aber woher kam diese äußerliche Haltung? Sie kam aus dem Herzen. Und das war das Problem. Im Verlauf der Geschichte Israels sehen wir immer wieder, sie behielten diese äußerliche Handlung, diese Äußerlichkeit bei, zu opfern. Aber das Herz war nicht dabei. Das heißt, sie trennten das Herz, das heißt, vom Herzen her zu opfern, von der Handlung. Sie trennen Herz und Handlung. Das wäre ungefähr so, als würde Noah ungehorsam sein an Tag 1, Monat 10, wo die Arche landet, aus der Arche springen, alle Planken entfernen und dann Gott ein Opfer darbringen. Nein, solche Opfer will Gott nicht, die aus einem ungehorsamen Herzen kommen. Sie gefallen ihm nicht. Hosea 6,6 sagt, denn an Liebe habe ich wohl gefallen, nicht an Opfer und an Gottes Erkenntnis, nicht mehr als an Brandopfer. Psalm 51, Vers 18 sagt David, Brandopfer gefallen dir nicht. Und dann sagt er, welche Opfer gefallen dir? Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ja, die Israeliten, sie haben das Herz und die Handlung getrennt und nur noch die Handlung dargebracht ohne das Herz. Nun, die Gefahr, in der wir, glaube ich, stehen, ist, dass wir auch das Herz und die Handlung trennen. Und wir denken, wir bringen dem Herrn unser ganzes Herz dar ohne die Handlung. Nun, vielleicht geht es dir so, mir geht es manchmal so. Ich bringe dem Herrn mein ganzes Herz, aber dafür brauche ich kein äußeres Opfer mehr. Vielleicht denkst du auch, oh, dem Herrn gehört mein ganzes Leben. Aber irgendwie wird es nicht so sichtbar für alle anderen um dich herum. Nun, was Gott den Israeliten sagt, ist, dass er die äußerliche Handlung ohne das Herz, das ist nutzlos. Aber er sagt deswegen nicht, okay, dann lass alles weg. Wir brauchen auch keine äußerliche Handlung. Nein, nein, sonst hätte Gott die Opfer nicht angefordert. Das Herz und die Handlung gehören zusammen. Und das müssen die Israeliten hören und das müssen wir hören. Es gibt viele Elemente, wie unsere Anbetung des Herzens sichtbar zum Ausdruck kommt. In Hebräer 13, Vers 15, da heißt es, durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das sind die Frucht der Lippen. Also das macht zwei Dinge deutlich, nämlich wie können wir Gott ein angenehmes Opfer darbringen? Nur durch Jesus. Wenn du selbst ein Opfer hervorbringst, es ist nicht angenehm vor Gott. Und hier ein Element, das der Schreiber nennt, ist ein Opfer des Lobes. Sei dankbar in allen Dingen, auch in den Umständen, die dir nicht passen, ist wirklich ein Opfer des Lobes. Hebräer 13, Vers 16 sagt, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. In Philipper 4, Vers 18, da nennt Paulus die Spende der Philipper ein lieblicher Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. In Römer 12, Vers 1 erinnert uns daran, dass wir ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sind. Nun, das heißt, das Herz und die äußerliche Handlung, die gehören zusammen. Wir können nicht das eine von dem anderen trennen. Wessen das Herz voll ist, geht der Mund über und auch die Tat und auch der Geldbeutel. Nun, merke dir, Glaube, der von Gottes Herrlichkeit begeistert ist, der betet dankbar an. Das tut Noah und seinen Glauben wollen wir nachahmen. Und das Kapitel endet mit Gottes Antwort. Gott antwortet. Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Und nun der Vers, den wir schon in der Einleitung gehört haben. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Nun, diese Verse, die leiten in das nächste Kapitel ein. Ja, Kapitel 9 macht den Bund deutlich, den Gott mit der gesamten Menschheit schließt. Erik wird in 3 Wochen darüber predigen. Aber hier sehen wir die Einleitung. Nun, Gott trifft hier wirklich ein paar wichtige Statements. Wenn wir die These von heutigen Psychologen ernst nehmen würden, und wenn die stimmt, die sie aufstellen, dann müsste die Welt nach Noah eigentlich wieder zum Paradies geworden sein. Warum? Warum ist der Mensch böse? Nun, weil der Mensch, der ist böse, weil seine Umwelt ihn böse macht, das sagen Psychologen, weil die Gesellschaft ihn böse macht, das Elternhaus, die Kita, die Schule, die Klassenkameraden. Nun, stellt euch vor, wir haben hier 8 gläubige Menschen, die den Herrn lieben mit ihrem ganzen Herzen und mit aller Kraft. Und sie haben diese böse, sündige Welt, die sich verderbt hat, hinter sich gelassen. Sie steigen aus der Arche und betreten eine neue Welt, wie ein neues weißes Blatt Papier. Was sollten wir erwarten? Nur gläubige Kinder, nur gehorsame Kinder, eine harmonische Gesellschaft. Nun, träum weiter. Die Sündhaftigkeit hat überlebt, denn sie kommt aus dem Herzen. Und deswegen ist Jesus gekommen, um zuerst das Herz zu verändern und nicht die Gesellschaft. Eine Transformation der Gesellschaft, wie auch immer man das sich vorstellt, ohne eine Veränderung des Herzens, ist einfach nur ein Fassadenanstrich einer baufälligen Ruine. Gott macht hier ein großartiges Versprechen. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Nun, Gott verheißt Stabilität und die soll nicht geändert werden. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet zum Beispiel, dass die Klimahysterie unserer Gesellschaft völlig unbegründet ist. Im Gegenteil, es ist sogar ein Ausdruck von großem Unglauben. Nun, ein echter Gläubiger, der an die Treue Gottes glaubt, der hat keine Angst, dass diese Welt wegen des Klimawandels untergehen wird. Geschweige denn, dass er in diese Parolen der Hysterie mit einstimmt, in den Refrain. Nun, wir beugen unsere Knie nicht vor dem Klimawandel, sondern wir beugen unsere Knie vor dem Gott, der das Klima geschaffen hat und es bis ans Ende bewahrt. Wir haben die letzten Kapitel immer wieder gesehen. Wisst ihr, was der Titel der Predigt war immer? Gott ist treu. Gott ist treu. Gott hält Wort. Er richtet die Gottlosen und er rettet die an ihn glauben. Nun, wenn Gott Wort hält, dann wird diese Welt weiter bestehen. Nun, sie wird eines Tages untergehen, aber das liegt nicht am CO2, sondern daran, dass Gott sie endgültig richtet, um schlussendlich den neuen Himmel und die neue Erde aufzurichten. Nun, in einem Buch, das für Kinder geschrieben ist, Klima im Wandel, von Ken Ham, das ist wirklich empfehlenswert mit Kindern, durchzugehen. Ihr findet den Link auch im Wochenblatt oder den Verlag. Dort zeigt er auf, dass diese Hysterie seit den 1950er Jahren andauert und alle 10 Jahre erneuert wird. In den 50ern wurde vorhergesagt, dass Erdöl und Erdgas ausgehen. Heute weiß man, dass da so viele Vorkommen da sind, dass es nicht ausgeht. In den 60ern wurde Angst gemacht, dass das Eis der Antarktis schmelzen wird und der Meeresspiegel steigt. In den 70ern befürchtete man eine neue Eiszeit, die Nahrungsmittelknappheit. In den 80er Jahren waren es die Abgase von Autos, die katastrophale Folgen für die ganze Erde haben und so weiter und so fort. Und er zeigt in dem Buch auf, dass das Klima sich ändert. Aber das ist weder deine Schuld und noch wird die Erde daran zugrunde gehen. Nun, in Grönland hat man heute festgestellt, ja, Grönland ist komplett mit Eis bedeckt. Das war früher fast ganzjährige Ackerbaufläche. Es wurde dort so viel Ackerbau betrieben, steht unter anderem auch in dem Buch. Henry Morris und Ken Ham, die berichten auch in dem Buch und in dem anderen Buch, das auch im Wochenblatt steht, wie die Eiszeiten entstanden sind. Ja, welche Auswirkungen das hatte. Ja, oft denkt man, oh, gab es die wirklich? Ja, es gab sie. Nun, und sie zeigen sehr nachvollziehbar auf, dass die warmen Wasser von der Sintflut zu viel Niederschlag geführt haben, dass es abgekühlt und schlussendlich sind ganz viele Bereiche zugefroren. Ja, von dort kommen die eingefrorenen Mammuts und alles andere. Ungefähr 1/3 der Erdoberfläche war von Schnee und Eis bedeckt. Und das war ungefähr, endete es wahrscheinlich so 1000 Jahre nach der Sintflut. Dadurch ist der Meeresspiegel gesunken, weil so viel Wasser an den Polen festgehalten wurde. Aber das hatte nebenbei andere Effekte, nämlich dass Land freigelegt wurde. Und so gab es Landbrücken. Man konnte trockenen Fußes auf einen anderen Kontinent gehen. Und es macht Sinn, woher kommen die ganzen Tiere, die sich nach der Sintflut verbreitet haben? Offensichtlich war sogar der gesunkene Meeresspiegel von 150 Metern im Plan Gottes, um Leben auf alle Kontinente zu bringen. Und dann, als die Eiszeit endete, pendelte sich die Wassertemperatur wieder bei 10 Grad ein, die Meeresspiegel stiegen wieder an. Einige Berichte, wo man heute noch Spuren davon findet, ist, dass das Schwarze Meer, das war früher ein Süßwassersee, es wurde einfach zu einem Salzwassermeer gemacht. Sehr erstaunlich, dass man bei Hiob besonders viele Verse über Schnee und Eis findet, obwohl Hiob bei den Chaldäern, wo er lebt, eigentlich nicht so viel auf Schnee und Eis treffen sollte. Aber es könnte gut sein, dass es so weit herunterkam. Nun, dieses Buch macht sehr deutlich, wir wollen gute Verwalter der Schöpfung sein, aber wir brauchen keine Angst haben, dass die Welt wegen CO2 oder wegen Klimawandel untergeht. Nun, würdest du dich freuen, man findet die Arche heute? Ich denke schon. Es gab wahrscheinlich über 100 Expeditionen, die schon versucht haben, die Arche zu finden. Manche sagen sogar, dass sie gefunden wurde. Der ägyptische Historiker oder der Entdecker Marco Polo. Nun, wir würden uns alle das wünschen. Stell dir vor, ARD, BBC, CNN, die würden alle berichten, die Expedition Finde die Arche war erfolgreich. Die Überreste wurden im bis dahin verbotenen Armeegebiet der Türkei gefunden. Nun, was würde das bewirken? Würden Menschen zum Glauben kommen? Nein, sie würden nicht einmal zum Glauben kommen, wenn jemand von den Toten aufersteht und sie vor der Hölle warnt. Das sagt Jesus. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten. In anderen Worten, sie haben das geschriebene Wort Gottes. Wenn sie auf das nicht hören, werden sie nicht glauben, wenn jemand aus dem Jenseits zurückkommt oder wenn man die Arche tatsächlich noch finden sollte. Nun, würde eine gefundene Arche deinen Glauben festigen? Oh, sicherlich. Es würde den Glauben bestärken, aber nicht bewirken. Aber wir haben so viele Beweise für die Flut. Wir müssen einfach nur die Augen aufmachen, wenn wir durch die Natur hindurchgehen. Wir brauchen die Arche nicht mehr. Nun, sie ist nur noch ein sentimentaler Wert, so wie dein Hochzeitskleid, das du vielleicht noch im Schrank oder auf dem Dachboden aufbewahrst. Aber du brauchst es nicht wirklich noch. Und es könnte gut möglich sein, dass das Holz der Arche verfeuert wurde oder es ist verwittert. Ja, es gibt Berichte von den mesopotamischen Flutberichten, die haben völlig falsche Maße. Der Gilgamesch-Epos, der berichtet über einen würfelförmigen Quader. Ja, so würde die Arche garantiert untergehen. Die chaldäisch-babylonische Sage sagt, die Arche, die hätte eine Länge von 1 Kilometer gehabt. Also es gibt nicht mal heute Schiffe, die so groß sind. Es zerbricht in sich selbst. Ja, hätte es die Arche gegeben, wahrscheinlich wären die falschen Legenden vermutlich, hätten sie sich nicht lange halten können. Nun, du wirst in den kommenden Monaten, Jahren, im Laufe deines Lebens garantiert immer wieder auf Reportagen, auf Berichte, auf Sendungen stoßen, die über die Sintflut berichten. Und sie werden dir über den Weg laufen. Sei es Terra X, sei es YouTube, ARD, die Schule oder Büchern. Nun, säkulare Medien, sie werden die Sintflut nie als historische Tatsache akzeptieren. Vermutlich, wahrscheinlich nicht mal, wenn man das Holz der Arche tatsächlich finden sollte. Nun, die Sintflut, überall, wo du nachschaust, sie wird immer als Bibelmythos abgestempelt. Warum? Nun, solange die Sintflut nur ein Mythos ist, hat sie keinerlei Auswirkungen auf dein Leben. Aber wenn die Sintflut wirklich Realität ist, dann gibt es einen Gott, der Wort hält und der richtet und rettet. Und auf einmal habe ich Verantwortung vor diesem Gott. Nun, ich habe im Wochenblatt ein paar Quellen zusammengestellt. Ein Vortrag von Wort und Wissen, Spuren der Sintflut, lohnt sich wirklich, den anzuschauen. Oder ein Dokumentarfilm von 3 Linden in Stein gemeißelt. Auch wer Englisch spricht, das englische Buch The Global Flood von John Morris. Oder auch das deutsche Buch. Wenn man ein bisschen sich mit der Geologie und der Archäologie und Ausgrabungen und all dem vertraut macht, dann stellt man fest, dass sich Geologen seit dem 18. Jahrhundert langsam die Sichtweise ändern. Und zwar haben sie bis daher immer postuliert, dass alles, was wir sehen, genau diesen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, wie sie heute da sind. Mittlerweile kommen sie mehr und mehr zu dem Ergebnis, dass die Dinge, die wir beobachten, zum Beispiel der Dinosaurierfriedhof in Kanada, die Kreidefelsen, sogar die Kontinentalplattenverschiebung, dass das wirklich katastrophale Ereignisse waren. Sturmfluten, Tsunamis, Vulkanausbrüche. Weil anders können sie es gar nicht erklären. Aber es war ganz sicher keine weltweite Flut. Nun, warum wird die Sintflut nicht als mögliche Antwort anerkannt? Nun, dieses Zitat der Wissenschaft unserer Tage fasst es sehr treffend zusammen. Es heißt dort, es gibt keine geologischen Besonderheiten, die direkt mit einer globalen Sintflut in Verbindung gebracht werden, da die moderne Geologie die Sintflut als weltumspannendes Ereignis nicht anerkennt, sondern auf langsame, millionenjährige Prozesse setzt. In anderen Worten bedeutet es, wir haben beschlossen, es gibt keine Farbe Rot. Und selbst wenn irgendetwas auftauchen sollte, das so ähnlich aussieht wie Rot, nein, wir haben beschlossen, es gibt kein Rot. Ja, das ist die Herangehensweise. Nun, du kannst Gottes Wort wirklich vertrauen. Gott hält Wort. Alles, was er sagt, von Anfang bis Ende. Du brauchst nicht warten auf eine Eingebung, sondern er hat alles über deinen Wandel in dem Wort gelehrt. Was ist die Hauptbotschaft in 1. Mose 6 bis 9? Gott hält Wort. Er richtet und er rettet. Und dieses Kapitel spornt uns an, diese drei Merkmale von Noahs Glauben nachzuahmen. Ein Glaube, der von Gottes Treue überwältigt ist, er wartet vertrauensvoll. Ein Glaube, der von Gottes Weisheit überzeugt ist, gehorcht geduldig. Und ein Glaube, der von Gottes Herrlichkeit begeistert ist, der betet dankbar an. Und dazu haben wir heute noch allen Grund. Nachher beim Mittagessen, beim Gemeinschaftsnachmittag, beim Abendmahl. Ich möchte schließen mit Psalm 29, Vers 10. Und hier wird das einzige Mal außer dem Sintflut-Kontext das Wort für Sintflut, das hebräische Wort, verwendet. Dort steht, der Herr thront über der Wasserflut. Das heißt über der Sintflut. Das sind die Sintflutwasser. Ja, der Herr thront als König in Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen detaillierten Bericht über die Sintflut. Wir danken dir, dass wir verstehen, was du beabsichtigst zu sagen, nämlich, dass es sie wirklich gab. Herr, du willst deutlich machen, dass du ein Gott bist, der Wort hält, der richtet, aber auch der rettet. Wir danken dir, dass so viele, sogar ungläubige Menschen in den heutigen Tagen dein Wort bestätigen, unbewusst. Und wir Spuren in der Archäologie, in der Geologie überall finden, Herr, die dein Wort bestätigen, weil dein Wort nie lügt und immer die Wahrheit sagt. Herr, wir bitten dich, dass wir deine Größe mehr und mehr erkennen, deine Treue, deine Weisheit und deine Herrlichkeit, dass wir begeistert anbeten. Amen. Wir bleiben stehen und wir singen gemeinsam das Lied Jesus stark und gut. Und der Refrain, der fasst wirklich sehr gut zusammen, was wir gerade gesehen haben. Der Herr ist treu und gütig. Er beschützt uns Tag und Nacht. Jesu Arme stehen uns offen, er ist stark und gut. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann ist die letzte Strophe in besonderer Weise, gilt sie dir. Pass gut auf.